Lieben, wir sind aktuell in der Predigtreihe unterwegs, die das Evangelium nach Abraham heißt. Und wir beschäftigen uns ganz konkret darin, wie im ersten Buch der Bibel in der Genesis über Abraham gesprochen, wie über ihn erzählt wird. Und ganz ehrlich, dieser Abschnitt, den Sven uns gerade vorgelesen hat, also der ist echt eigenartig, der ist strange. Ja? Gott und Abraham, sie führen ein Gespräch und es wirkt so, als ob sie auf einem Jahrmarkt sind und irgendwie so über den Preis von ein paar Kartoffeln feilschen. Ja? Und gleichzeitig ist es auch das allererste Gebet in der Bibel, wo ein Mensch eine Bitte an Gott äußert. Das erste Mal, dass das vorkommt. Es geht aber nicht nur um ein Gebet heute hier, das wir uns gemeinsam anschauen, sondern ehrlich gesagt ist es auch das Amt, das Abraham hier benutzt und wie er eintritt. Es ist das erste Mal, dass er für andere Menschen als ein Priester eintritt. Und was es eigentlich bedeutet, ein Priester zu sein, das schauen wir uns heute mal Stück für Stück so in diesem Bibeltext an. Aus drei Perspektiven möchte ich diesen Text aus 1. Mose 18 mit uns zusammen heute beleuchten. Drei unterschiedliche Spotlights so richten auf unterschiedliche Schwerpunkte. Als erstes schauen wir uns den ersten Priester an. Als zweites dann den großen Priester, auf den dieser Text eigentlich die ganze Zeit hinweist. Und als drittes dann auf die neuen Priester, zu denen wir werden können. Der erste Priester, der große Priester und die neuen Priester. Gott erlädt Abraham zu einem priesterlichen Dienst ein und Abraham erlässt sich darauf ein, auf eine ganz überraschende Art und Weise, wie uns hier erzählt wird. Ja, ich gebe uns mal zum Start so ein bisschen Kontext noch zu den Versen davor, was da beschrieben wird. Es kommen drei Männer zum Zelt, zum Haus vom Abraham. Abraham, er hat sich noch nicht so ganz sesshaft niedergelassen. Er wohnt noch mit seiner Frau Abraham in einem Zelt. Ja, sie sind dauerhafte Camper. Und drei Männer kommen zu ihnen ans Zelt und sie treten an Abraham und an Sarah heran, um mit ihnen zu sprechen. Und dabei stellt sich heraus, das sind ja gar nicht drei Männer. Der eine von ihnen ist ja Gott selbst und die anderen beiden sind ja himmlische Boten, das sind ja Engel, die da jetzt bei ihnen im Haus sind. Und gleich zu Beginn von diesem Abschnitt von heute, da wird dann sozusagen ihr Aufbruch beschrieben, die drei, die gehen los, und zwar nach Sodom und zu den anderen Städten in der Ebene. Das waren Sodom und Gomorra, die sind sprichwörtlich auch im Deutschen sehr bekannt, und noch drei andere Städte. Und es ist vor allem die Gegend, wo auch Abrahams Neffe, der Lot, wohnt, wo eine andere Predigt vor ein paar Wochen schon mal drum ging. Und an dieser Stelle, also als sie da losgehen von Abrahams Zuhause, wo er sein Zelt stehen hat und runtergucken können auf diese Städte in der Ebene, die so fruchtbar sind, da sagt Gott, ich gehe jetzt dahin, um was zu machen, um sie zu richten. Und bemerkenswert ist dann hier in diesem Text auch, dass uns beschrieben wird, warum er das machen will, warum Gott das tun will. Und der Text sagt uns, weil sie so grausam, so ungerecht und so verderbt waren, dass ihre Schuld zum Himmel schreit. Ja, also Menschen können so krass drauf sein, so schlimme Sachen tun, dass ihre Schuld sprichwörtlich zum Himmel schreit. In Vers 20 heißt es dazu, über die Leute von Sodom und Gomorra sind schwere Klagen zu mir durchgedrungen. Ihre Schuld, sie schreit zum Himmel. Ein jüdischer Hebräisch-Experte, der heißt Robert Alter, er schreibt in seinem Kommentar zu Genesis, dass das ein Wort hier ist, das für Aufschrei benutzt wird, was in der Bibel immer wiederkehrend im Alten Testament vorkommt, wenn es um die Schreie von Unterdrückten, von Opfern, von Gewalt, von Grausamkeit und von Ungerechtigkeit geht. Menschen, die unterdrückt werden, sie schreien und ihre Schreie gehen sozusagen in den Himmel hinauf. Und das passt dann auch ziemlich gut zu einem anderen Text im Alten Testament, im Prophetenbuch Hesekiel. Da gibt es eine Stelle, Hesekiel 16, Vers 49. Und da steht, das war die Sünde deiner Schwester Sodom. Sie und ihre Töchter waren hochmütig, übermütig und gleichgültig. Sie halfen den Armen und Bedürftigen nicht. Das ist also der Grund, warum Gott dorthin gehen will, um diese Städte jetzt zu richten. Also Gott, er sagt zu Abraham, die Schreie der Menschen, die unterdrückt werden, die misshandelt werden, die missbraucht werden, ey, die sind so groß, da werde ich jetzt hinabsteigen und mal gucken, ob ich Gericht halten muss. Und an dieser Stelle möchte ich gern sagen, ein Gott, der niemals richtet, der kann auch nicht barmherzig sein. Ja, das ist ein Gott, den wir uns oft wünschen würden, einen guten, lieben Gott, der immer irgendwie nur treu ist und liebevoll. Aber hey, du kannst keinen gerechten, ne, keinen barmherzigen Gott haben, ohne das andere Extrem. Ja, es sind zwei Seiten eigentlich derselben Münze. Gott, er geht hier in seiner Gerechtigkeit und in seiner Barmherzigkeit auf das Klagen von den Unterdrückten ein. Warum? Ja, ganz einfach, um den Personen, die unterdrückt werden, zu helfen, um ihnen Recht zu verschaffen. Und was jetzt aber hier faszinierend ist, dass Gott sozusagen den Abraham wie zu einem Gespräch einlädt, ja, ein Gespräch mit Gott zu führen. Gott sagt, ich werde hinabsteigen und ich werde mal schauen, ob ich diese Städte richten muss. Und Gott, er provoziert eigentlich mit dieser Aussage geradezu, dass Abraham jetzt irgendwas dazu sagt. In Vers 17, da sagt er, soll ich wirklich vor Abraham verheimlichen, was ich mit Sodom vorhab? Ja, und ich stelle mir die Situation so vor, das ist so, wie wenn ich zu jemandem gucke, ne, und zu Sven sage, so, ich weiß jetzt nicht, ob ich dir das sagen soll. Ne? Also eigentlich in der Situation, wo ich das ausspreche, habe ich mich schon entschieden, der anderen Person das mitzuteilen und ihr zu sagen, sonst würde ich sie gar nicht ansprechen und ihr das gar nicht gegenüber aussprechen, sondern ich verstehe das hier ganz stark als eine Form des Vertrauens, dass Gott das ausspricht. Und als zweites sehen wir dann auch, dass also zwei dieser drei Männer fortgehen nach Sodom und Abraham, er bleibt zurück. Und Gott, er bleibt auch zurück. Und plötzlich sind Abraham und Gott alleine. Und auch das ist ein Zeichen dafür, dass es eine Atmosphäre hier ist, die ganz vertraut, ganz intim ist und sie miteinander reden können. Und in Vers 21 sagt Gott dann, deshalb will ich jetzt hingehen und mit eigenen Augen sehen, ob das wahr ist, was ich gehört habe. Ich will wissen, ob sie es wirklich so schlimm treiben. Und diese Aussage hier, sie ist eine Einladung an den Abraham, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Gott, er sagt eigentlich, ich überlege noch. Und er lädt Abraham ein, vor ihn zu kommen, einzugreifen, bevor Gott diese Stadt jetzt richten wird. Und das finde ich erstaunlich, dass Gott den Plan, den er hat, nochmal bereit ist zu überdenken, weil ein Mensch ihn anspricht und jetzt eine Verhandlung mit ihm eröffnet und da feilscht wie um einen Sack Kartoffeln. In Vers 23, da heißt es dann, Abraham, er trat an ihn heran. Und Robert Alter, unser Alttestamentler, er erklärt, dass dieser Begriff hier eigentlich aus dem juristischen Kontext kommt und es bedeutet eigentlich, ich komme an den Richterstuhl, ich komme an den Stuhl des Richters heran. Und Gott, er lädt Abraham hier sozusagen ein, wie ein Anwalt zu werden, ne, für die Menschen, die in Sodom wohnen. Als Vertreter der Ebene, der ganzen Menschen, die in dieser Ebene wohnen, zu werden. Von Sodom und von Gomorra und von den anderen Städten. Und in Vers 24 fragt Abraham dann, würdest du diesen Ort verschonen? Gott, würdest du diesen Ort verschonen, wenn ich dich drum bitte? Und das hebräische Wort, das hier mit verschonen übersetzt wird, wir kennen das viel öfters als das Wort vergeben. Würdest du diesen Menschen vergeben? Und es bedeutet den ganzen Menschen, die dort wohnen. Ja? Nicht nur Einzelnen, sondern den ganzen Bewohnern dieser ganzen Stadt. Und wärst du bereit, die vielen Ungerechten aufgrund von ein paar Gerechten noch eine Chance zu geben? Und uns muss ganz klar sein, Abraham, er bittet hier nicht für sein eigenes Volk, ja, er bittet hier für Menschen, die ihn immer wieder angegriffen hat, die er immer wieder mit seinen Schwertern zurückdrängen musste. Und bestimmt hat er auch den Lot vor Augen gehabt, seinen eigenen Neffen, auch wenn er ihn hier nicht mit einem Wort erwähnt. Abraham, er bittet hier für die Kanaaniter und es sind seine Feinde. Und Abraham, er betet hier nicht nur, sondern er tritt ein als ein Anwalt für alle Bewohner der Stadt Sodom. Abraham, er setzt auf Gottes Gerechtigkeit. Und in Vers 25 sagt er dann, du bist der oberste Richter der ganzen Erde. Darum darfst du nicht selbst gegen das Recht verstoßen. Und das ist hier keine Infragestellung der Gerechtigkeit Gottes, die Abraham hier ausspricht. Abraham meint nicht, ich weiß nicht, ob du wirklich gerecht bist, Gott, sondern natürlich weiß er, dass Gott gerecht ist. Und er sagt, du bist ein gesetzgebender Gott. Du bist ein gerechter Gott. Das ist Abrahams Base, von der er sich bewegt. Das ist sein ganzer Ausgangspunkt. Und Abraham sagt, trotz deiner Gerechtigkeit, Gott, will ich dich aber fragen, ob du bereit bist, diesen Menschen zu vergeben. Ja, könntest du vielleicht die Gerechtigkeit von ein paar wenigen in dieser Stadt Sodom, könntest du sie so hoch bewerten, dass du den ganzen Ungerechten in dieser Stadt vergibst, dass du sie verschonst? Ich weiß, dass du ein gerechter Gott bist. Und ich versuche das auch nicht zu umgehen, ja, sondern ich frage dich, ob du bereit bist, einen Tausch einzugehen, aufgrund der Gerechtigkeit von ein paar wenigen, den Ungerechten zu vergeben. Genau danach sucht Abraham hier eigentlich in seinem Ringen, seinem Gespräch mit Gott. Und die Bibel, sie erzählt uns an vielen anderen Stellen, dass es sowas wie eine kollektive Verantwortung gibt, ja, und dass auch die Taten von einem Menschen, mit denen ich so verbunden bin und in Solidarität stehe, dass die mich erreichen können und auch ich irgendwie eine gewisse Verantwortung dafür stehe. Ja, und Abraham, er weiß das natürlich. Er kommt aus einem ganz anderen Kulturkontext wie wir und Solidarität und Gemeinschaft hat die da einen ganz anderen Stellenwert. Und der Theologe Gerhard von Rath, er sagt, Abraham, er stellt hier also diese fantastische Frage an Gott und er fragt ihn, könnte das nicht auch genau umgekehrt funktionieren? Ja, wenn es wahr ist, dass so das Schlechte von anderen Menschen, mit denen ich in Gemeinschaft gehe, auf mich übergehen kann, kann dann nicht auch das Gute von ein paar wenigen auf ganz viele übergehen? Ja, er betreibt hier eine theologische Erkundung eigentlich in seiner Verhandlung mit Gott und das ist so erstaunlich. Abraham fragt Gott, kann die Gerechtigkeit, kannst du sie so hoch achten, dass eine kleine Minderheit von Gerechten die Begnadigung von der ganzen Stadt bewirken kann? Ist das möglich? Ja, und wir können hier davon ausgehen, wenn man diesen Text liest, dass Abraham sich echt in einer inneren Qual empfunden hat. Und dann passiert hier aber das Erstaunliche. Ja? Die gnädige Gerechtigkeit Gottes, sie wird dem Abraham, sie wird ihm immer bewusster. Und er fasst irgendwie im Verlauf dieses Gesprächs irgendwie immer mehr Mut. Und er kommt zu der erstaunlichen Erkenntnis, dass selbst eine ganz kleine Zahl gerechter Menschen den gerechten Gott so unglaublich erfreuen können, dass er bereit ist, das Gericht, das er eigentlich über diese Stadt halten wollte, abzuwenden. So überwältigend groß ist Gottes Wille zu retten, gegenüber seinem Willen Gericht zu halten. Und Abraham fragt, hey, sind eigentlich meine einzigen Taten, meine einzige Hoffnung? Oder liebt der gerechtigkeitsliebende Gott die Gerechtigkeit so sehr, dass er bereit ist, die Gerechtigkeit von ein paar wenigen mehr anzuerkennen als die ganze Schuld, als die ganze Sünde von so vielen anderen Menschen. Und Abraham, er tritt dann ins Gespräch und er verhandelt mit Gott. Ja, und er fragt Gott, liebst du die Gerechtigkeit so sehr, dass du bereit bist, 50 45, 40, 30, 20 und 10 Gerechte gelten zu lassen, um allen anderen zu vergeben, um alle anderen zu verschonen. Und zu Abrahams Erstaunen, ich glaube, er ist wirklich erstaunt, dass Gott sich da so drauf einlässt, hört er immer wieder, ja, so groß und so überwältigend ist mein Wille, nicht zu strafen, sondern ihnen zu vergeben, aufgrund von ein paar Menschen, die wirklich gerecht sind. Und der Clou ist, Abraham, er hat als allererstes hier ein göttliches Prinzip erkannt. Ja, er sagt nicht, oh Gott, verschone diese Menschen einfach, ja, vergiss doch mal deine Gerechtigkeit. Nee, das sagt er nicht, sondern Abraham fragt, können wir nicht die ganzen Ungerechten bedecken durch die Gerechtigkeit von ein paar wenigen? Und Gott, er antwortet darauf, ja, ja und nochmals ja. Und das wirklich Erstaunliche daran ist, als Abraham hier quasi gerade so am Ende, am Höhepunkt angekommen ist von diesem Gespräch, da hört es auf. Ja, und das ist so strange, das ist so merkwürdig. Abraham erreicht die Zahl 10 und zack, bumm, Deckel drauf und Kiste zu. Ja, das war's. Und Abrahams Gebet hier ist gleicht irgendwie so einer Art Symphonie, die aber gar nicht vollendet ist, die ist gar nicht fertig. Ja, wir sind doch noch nicht am Ende angekommen. Kurz vor dem Höhepunkt hört es hier ganz abrupt auf, das Gespräch. Und Gott geht nach Hause, heißt es dann. Ja, geht nach Hause, wohin denn? In den Himmel. Ja, und wir alle warten irgendwie darauf, dass Abraham noch diese eine Frage stellt. Und am Ende sagt, hey Gott, würdest du es für einen tun? Ja, du bist bereit, es zu tun für 50, 45, 40, 30, 20, 10. Aber würdest du diese Stadt auch für einen retten, für einen einzigen? Ja, wenn wir diesen Text hier lesen, also ich denke mir, das fehlt hier in diesem Text drinnen, ja, dass Gott diese Frage stellt und dass Gott dann die Antwort gibt, ja, aber er tut es nicht. Er geht bei 10 nach Hause. Wie eigenartig, oder? Da endet das Gespräch. Ich halte es für eine Möglichkeit, dass auch Abraham hier an der Stelle den Mut verloren hat und er plötzlich begriffen hat, was er eigentlich macht. Dass er mit dem allmächtigen Gott irgendwie in eine Verhandlung geht und gar nicht weiß, wie weit er gegangen ist. Vielleicht hat er auch den Mut verloren. Ja, und auch er weiß intuitiv natürlich, ich weiß ja gar nicht, ob ein Gerechter da überhaupt lebt. Ja, den einzigen, den er wirklich gut eng kennt, ist sein Neffe, der Lot, und der liebt das Geld sehr. Das haben wir das letzte Mal gelernt. Und er war auch nur ein relativ guter Mensch, der Lot, wenn überhaupt. Ja, er war bestimmt nicht ganz so schlimm wie die anderen, dass er Leute ausgebeutet und unterdrückt hat, aber er war nur relativ gerecht. Und Abraham, er hat dieses erstaunliche Prinzip also hier entdeckt. Er hat es aufgedeckt. Ja? Diesen heiligen Gral, den hat er entdeckt. Und er hat herausgefunden, die Gerechtigkeit von ein paar wenigen Menschen können die Ungerechtigkeit von ein paar anderen Menschen, von ganz vielen anderen Menschen überdecken. Sie können sie retten. Es ist so, als ob Abraham hier eine komplett neue Welt aufgedeckt hat. Ja, was es noch nie gab. Und gleichzeitig weiß er auch, also ich bin nicht derjenige, der diesen Weg jemals beschreiten kann. Das ist nicht möglich. Abraham, er hatte keine gerechte Person im Zentrum von Sodom, an die er sich wenden konnte und ja, die sich irgendwie an Gott wenden konnte ganz am Ende. Also ging er, so wie Gott, auch nach Hause. Und nach dem Gesamtzeugnis der Bibel wissen wir aber, dass wir einen Hohepriester brauchen, auch wir heute im Neuen Bund, der nicht ein bisschen so für uns eintritt, wenn er gerade mal für uns Zeit hat, sondern das Neue Testament sagt, wir brauchen einen Hohepriester, der immer und immer und ewig für uns vor Gott eintritt. Und das Neue Testament, es bringt uns dann diese geniale Nachricht. Hey, so groß unser Stammvater Abraham auch war, er konnte Sodom nicht retten. Er war dazu nicht in der Lage, weil es dafür noch einen viel größeren Hohepriester braucht. Und damit sind wir jetzt bei zweitens bei dem großen Hohepriester. Wir wissen aus dem Neuen Testament, dass es ihn gibt. Er wird uns vorgestellt als der Sohn Gottes, Jesus Christus selbst. Er ist es, der Christus, der von Gott selbst gesalbte König über die ganze Welt. Ja, und wenn wir diese beiden jetzt mal nebeneinander legen und miteinander vergleichen, dann sehen wir, wie viel weiter er noch gegangen ist als Abraham. Wenn wir Jesus und Abraham miteinander vergleichen, dann sehen wir, dass Abraham für Menschen betet, ja, die ihm schaden können, die ihm feindlich gesinnt sind. Aber Jesus, er geht so weit und betet sogar noch für die Menschen, die ihn gerade kreuzigen und die ihn töten. Und er sagt vom Kreuz runter, Vater, vergib ihnen doch. Die wissen ja gar nicht, was sie da tun. Ja, und Abraham, er setzt sein eigenes Leben für die Menschen ein, für die er betet. Er riskiert sein Leben für sie. Und wir sehen das ganz besonders auch in dieser Abrahamsgeschichte an der Stelle, die hatten wir vor ein paar Wochen, wo es um die Hagar geht, dass Hagar so überrascht ist, dass sie überhaupt noch lebt, nachdem sie mit Gott gesprochen hat. Das hat sie überrascht. Ja? Hey, und hier ist Abraham und er verhandelt mit Gott. Ey, wie furchteinflößend muss das für ihn gewesen sein. So ein ungleiches Spiel eigentlich. Ja? Er setzt sein Leben für diese Menschen ein, aber Jesus ergibt sein Leben wirklich hin für alle Menschen. Er rettet sie, weil er sein Leben tauscht, sein Leben für unseres. In Hebräerbrief Kapitel 7, da lesen wir dann, dass Jesus ein Hohepriester ist, der alle unsere Bedürfnisse vollkommen erfüllt. Und im Gegensatz zu all den Priestern und Hohepriestern, die es jemals schon gegeben hat, hey, die so viele Opfer gebracht haben, hat Jesus ein für alle Mal sein Leben als Opfer gegeben. Und hier liegt jetzt der ganz entscheidende Punkt. Abraham, er hat diese Erkenntnis gewonnen. Abraham, er hat dieses Prinzip entdeckt, dass der gerechtigkeitsliebende Gott, dass er es zulässt, dass die Gerechtigkeit eines anderen mich retten kann. Dass es einen Tausch gibt, den riesengroßen Tausch. Abraham, er hat das ganz am Anfang schon entdeckt. Er konnte es aber nicht umsetzen. Er war dazu gar nicht in der Lage, weil er kein Gerechter war und weil er auch keinen Gerechten gekannt hat. Jesus, er setzt dieses Prinzip in die Tat um. Jesus hat eine ganz klare Mission, eine ganz klare Agenda. Von Anfang an ist seine Mission klar und er sagt, er kommt auf diese Erde, um uns Menschen zu erlösen von Schuld, von der wir uns gar nicht selbst reinigen und befreien können. Und es gibt ein wunderschönes Gebet von Jesus. Es steht in der Bibel in Johannes 17 und es trägt den Titel das hohepriesterliche Gebet. Und in diesem Gebet betet Jesus für seine Nachfolge, für alle, die ihm eines Tages auch nachfolgen werden. Da sind auch wir mit drin eingeschlossen. Und er sagt, Vater, ich möchte, dass du sie, und damit meint er uns, dass du sie so liebst wie mich. Ja? Sieh sie so an, als ob sie ich wären. Und weiter sagt er, ich möchte auch, dass du sie so behandelst, wie wenn sie ich wären. Das bedeutet einen Statustausch. Ja? Jesus ist plötzlich wir und trägt alle Schuld und Sünde und wir sind er und sind gerecht vor Gott, wenn wir mit ihm in Gemeinschaft leben. Jesus sagt, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit sichtbar gemacht. Ich bin der einzige vollkommen gerechte Mensch, der jemals gelebt hat. Und ich werde das Leben führen und den Tod sterben, den alle Menschen hätten leben und hätten sterben sollen. Und ich werde dich, Gott, mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele, mit meiner ganzen Kraft, mit meiner ganzen Hingabe lieben, wenn ich ans Kreuz gehe, sogar dann, wenn du mich verlässt. Hey, und sowas, das hat es noch nie gegeben. Das gab es nicht vor Jesus und es gab es nach ihm auch nie wieder. Jesus, er liebt seine Nächsten so sehr und darin bist du eingeschlossen und darin bin auch ich eingeschlossen, dass er bereit ist, sein Leben zu geben. Und Abraham, er hätte hier an dieser Stelle die Frage stellen können, Gott, würdest du Sodom wegen einem einzigen Menschen retten? Ja, würdest du über alle Schuld hinwegsehen, wenn ich einen einzigen finden würde, der gerecht ist? Und Gott, er hätte geantwortet, ja, ich verschone sie alle, wenn du den Richtigen hast. Wenn du meinen Sohn hast. Denn das ist das Evangelium. Das Evangelium sagt, dass wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du mit deinem ganzen Herzen ihm nachfolgst und darauf vertraust, dass er gestorben ist, um deine Schuld zu bezahlen, ja, dass seine Gerechtigkeit, die von Jesus Christus, dass sie dir zugerechnet wird. Und dass du deswegen von Gott verschont wirst, keine Strafe befürchten brauchst. Und genau das will Abraham wissen in dieser Situation. Würdest du um eines Gerechten willen alle Ungerechten verschonen? Und Gott sagt ja, wenn es der Richtige ist. Und jetzt wird es ganz konkret für dich. Ja, bisher ging es um Abraham, um Sodom und Gomorra und so. Und jetzt geht es aber um dich. Wenn du eine Beziehung mit Jesus als deinem Hohepriester eingehst, und wenn du daran glaubst und darauf vertraust, dass Jesus das für dich gemacht hat, dann sagt er, dann ist er auch dein Hohepriester. Hey, denn in dir selber, da bist du absolut fehlerhaft. Ja, das tut mir leid, dass ich dir das sagen muss. Das sind aber nicht meine Worte, das ist das, was die Bibel uns beibringt. Du hast nichts, was du Gott vorweisen kannst, mit dem er zufrieden ist. Gott, der spielt in einer ganz anderen Liga, in einer ganz anderen Klasse, dass wir ihm als Menschen nicht das Wasser reichen können. Aber in Jesus Christus bist du vor Gott vollkommen gerecht. Ja, wenn du den großen Tausch eingehst und Jesus Christus in dir, durch dich lebt, hey, dann bist du vor Gott vollkommen gerecht. Was für eine wunderschöne Botschaft. Das ist das Evangelium. Ich finde, es ist die schönste und gleichzeitig die wichtigste Botschaft auf dieser Welt, dass Jesus mit uns den großen Tausch eingegangen ist. So viele haben es schon vor ihm getan, dass sie versucht haben, für das Volk mit und Gott als Stellvertreter einzutreten, ja, Priester, Hohepriester. In der Bibel wird uns das beschrieben im Hebräerbrief, wie sie das gemacht haben. Hebräer 7, da heißt es, nach der alten Ordnung, da gab es eine lange Reihe von Priestern. Einer folgte auf den anderen, weil sie alle durch den Tod daran gehindert wurden, im Amt zu bleiben. Ja, die haben es gut versucht, aber sind halt gestorben. Jesus aber, er lebt für immer, weshalb sein Priestertum unvergänglich ist. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Herr Jesus Christus, er ist der einzige wirkliche Gerechte, der jeden retten kann, der ein Ungerechter ist. Und er wird nie aufhören, für uns einzutreten vor Gott. Was für eine coole Botschaft. Ja? Wie überragend ist das? Du hast einen Anwalt im Himmel, nämlich Jesus selber, und er tritt als dein Staranwalt und als dein Hohepriester ein vor Gott. Besser geht's gar nicht mehr, oder? Also, du hast einen coolen Anwalt. Ne? Jesus, der haut uns da alle raus. Ja? Der sagt vielleicht, hey, das ist nicht gut, Michi, wie du lebst, ja, und welche Sünde du da in deinem Leben hast und dies und das, ja. Und Jesus, er wird aber für mich eintreten und sagen: So, ich habe aber vollkommen bezahlt. Und der Michi, der ist gerecht, weil ich für ihn bezahlt habe. Und damit sind wir jetzt ganz am Ende bei unserem dritten Punkt. Bei uns, den neuen Priestern. Ja, wir haben ganz am Anfang gesagt, dass Abraham, er war der erste Priester. Und wir stellen uns jetzt mal die Frage, was ist denn eigentlich ein Priester und was macht ein Priester? Und ich möchte dir ein Bild mitgeben, das dir vielleicht hilft, das gedanklich zu verankern als kleine Veranschaulichung, als Merkhilfe, was ein Priester ist. Ein Priester ist eine Brücke. Ja, vielleicht so eine Brücke hier, eine fette, über die sogar Autos drüber fahren und die was aushält. Eine Brücke überspannt eine Kluft und sie bringt Menschen von der einen Seite auf die andere Seite. Ohne eine Brücke wäre das nicht möglich. Und einerseits führt ein Priester Menschen zu Gott hin. Ja, ohne einen Priester können Menschen nicht in Gottes Gegenwart gelangen. Und andererseits ist ein Priester auch ganz fest bei den Menschen verwurzelt. Ja? Einmal bei Gott verwurzelt, einmal bei den Menschen verwurzelt. Und wenn wir auf Abraham schauen, dann sehen wir da einen unglaublichen Priester, einen Priester, der in der Gegenwart Gottes steht, der in der Gegenwart Gottes lebt, der eine innige Gemeinschaft mit Gott hat, ein inniges Gebetsleben hat, einen innigen Austausch mit Gott hat, so vertraut mit ihm ist. Er ist Gott nahe und er trägt auch die Gegenwart Gottes in sich selbst. Und auf der anderen Seite ist ein Priester in der Bibel nicht nur jemand, der in Gottes Gegenwart steht, sondern er ist auch ganz eng und fest verbunden und verwurzelt mit den Bedürftigen, mit den Unterdrückten, mit den Zerbrochenen. Ja, ist er verbunden und fühlt mit. Ein Priester war jemand, der die Aufgabe hat, ganz stark auch den Armen zu helfen. Ja, immer wieder hat Jesus mal Aussätzige geheilt und dann sind die ganz glücklich gewesen und Jesus sagt zu ihnen ganz oft so, ja, jetzt bist du rein geworden, aber eins musst du noch machen, musst noch zum Priester gehen. Warum hat er das zu ihnen gesagt? Die Priester waren ganz einfach in der damaligen Zeit auch die offiziell anerkannten Gesundheitsbeamten. Ja, also sie waren beauftragt, ganz eng mit den Kranken, mit den Gebrochenen, mit den Unterdrückten so zusammenzuarbeiten. Ja, und das sieht man so stark auch bei Abraham. Der ist zutiefst mitfühlend. Ja, der hat sich für Leute eingesetzt, für Sodom, die gar nicht sein Volk waren. Das waren Ausländer für ihn, ja, die sogar gegen ihn waren. Er war mitfühlend mit den Kanaanitern, mit seinen Unterdrückern. Abraham, der war echt ein großer Priester. Und er zeigte tiefes Mitgefühl, gerade für die Menschen, die eigentlich am wenigsten Mitgefühl verdient haben. Ja, und seine Milde, seine Gutmütigkeit, die wir hier so sehen können, hey, vergiss es, dass er das aus eigener Kraft gemacht hat. Ja, er hatte das nur die Fähigkeit dazu, weil er so eng mit Gott verbunden war. Abraham, er war eine Brücke zwischen Gott und den Menschen. Er steht auf beiden Seiten dieser Kluft. Und was jetzt erstaunlich ist, ist, dass die Bibel ein Bild benutzt und sagt, wenn du Jesus Christus nachfolgst, dann bist du jetzt so jemand. Ganz am Ende der Bibel in Offenbarung 1, Vers 6, da steht ihm, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat. Jesus hat dich zu einem Mitherrscher in seinem ewigen Reich gemacht und zu einem Priester, der mit ihm zusammen regieren darf. Genau dasselbe sagt Petrus auch, ein ganz enger Freund und Vertrauter von Jesus in einem seiner Briefe und sagt, ihr seid jetzt eine königliche Priesterschaft. Hey, wusstest du das? Dass wenn du mit Jesus verbunden bist, dass du ein Priester bist? Ja, das ist der Hammer. Und die Bibel erklärt uns, dass das Priestertum, also der Zugang zur Gegenwart Gottes und die Fähigkeit, anderen Menschen zu dienen und sie zu leiten, dass das ganz am Anfang eine Sache war, also die war nur der Elite vorbehalten. Nur den Abrahams dieser Welt war das eigentlich vorbehalten, so ein Amt auszuführen. Hey, und jetzt gibt es so viele Menschen, die mit Jesus verbunden sind und er ruft jeden Einzelnen zu diesem Amt auf und zu dieser Aufgabe und sagt, du bist jetzt ein Priester und du darfst genau das Gleiche tun. Wenn du mit Jesus Christus lebst, hey cool, dann bist du ein Priester. Ja, ich grüße dich, lieber Priester. Ja. Aber, und das ist jetzt eine ganz wichtige Ergänzung, aber der einzige Weg, wie du so jemand werden kannst wie der Abraham, besteht nicht darin, dass du jetzt versuchst, aus eigener Kraft irgendwie so ganz wild ihn nachzuahmen. Das kannst du gleich vergessen. Da fallen wir alle auf die Nase, das wird nicht klappen. Sondern es geht nur, indem wir auf den vertrauen und mit dem in Gemeinschaft leben, auf den Abraham so dick und fett hier hinweist. Auf Jesus selbst, der das in uns vollbringen will. Denn ich werde niemals wie Abraham sein, wenn ich es nur aus eigener Kraft heraus versuche. Die Kraftquelle ist, ich ruhe und ich vertraue in dem, der der wirkliche, wahre Hohepriester ist. Jesus Christus selbst, der eine Gerechte, der für dich und für mich zur Gerechtigkeit geworden ist. Amen.